Erfolgre, der Fantasy-Podcast.
In dieser Folge unterhält sich Richard mit einem sehr erfolgreichen Unternehmer, der einen Weg gefunden hat, Golems zu bauen. Wie das funktioniert, was die Folgen davon sind und auch wie dieser Unternehmer seine Idee finanzieren konnte, erfahrt ihr jetzt. Außerdem gibt es noch ein kleines Gespräch mit einem Golem höchst selbst. Seid gespannt, viel Spaß! Und wieder eine neue Folge von Wer labert hat noch Puls oder kurz Wimp. Ich bin Richard Groß und ich habe mal wieder einen Gast hier bei mir sitzen. Stell dich doch einmal kurz vor.
Hallo Richard, freut mich wirklich hier sein zu dürfen heute. Ich darf dich duzen, ist das
ja.
Okay?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Mein Name ist Elron Mosch und ich komme ein ganzes Jahr aus der Gegend. Tatsächlich geboren wurde ich in einem kleinen Dorf, Schwarzweide. Es ist ein ganz ländliches Dorf hier in den Grenzlanden, von dem du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Sehr hinterwäldlerisch. Die Leute da waren ein ganz anderer Schlag, als ich es war. Ich war meinen Altersgenossen immer ein bisschen voraus. Und ich kam einige Zeit später hierher nach Dornenheim und habe in der Universität studiert. Bioalchemie, taumaturgische Morphologie. Und habe dort meine Studien begonnen, entschuldige, und habe dort einige Semester verbracht. Und die Universität und ich hatten dann einige unterschiedliche Ansichten zu Forschung und wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, meine Studien vielleicht abzubrechen. Das war eine sehr gute Entscheidung für mich. Die hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin, zu meiner Gründung von Simulacrum, meiner Firma, über die ich heute mit dir reden möchte. Das ist, glaube ich, der Grund, weswegen ich hier bin.
Okay, ja, das war ja schon mal sehr ausführlich. Lass uns doch mal, ja, ich meine, die meisten werden deinen Namen kennen. So, ne? Ist, glaube ich, sehr erfolgreiches Unternehmen. Wahrscheinlich bist du der, ja, erfolgreichste Unternehmer, der zumindest, ja, doch wahrscheinlich auf ganz Erfolgre, aber zumindest einer der erfolgreichsten Unternehmer, muss man ja sagen, aber einfach, weil ich auch nicht so drin bin, dass ich sagen könnte, ich würde jetzt jeden Unternehmer kennen, aber zumindest so einer der bekanntesten. Und da fragt man sich natürlich, ne, wenn man so eine große Firma aufgebaut hat, wie bist du denn aufgewachsen, wenn du sagst, du kommst aus einem kleinen Dorf? Also wie kommt man dann auf die Idee, ja, ich möchte jetzt aber irgendwie sowas ganz Kompliziertes, Wissenschaftliches mal machen?
Danke, Richard. Erstmal, du schmeichelst mir natürlich. Das ist eine wirklich gute Frage, über die ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht habe. Ich glaube, ich wusste schon immer, dass ich so ein bisschen anders bin als andere, richtig? Während die anderen Kinder in Schwarzweide irgendwie mit Steine über den Dorfsee haben plätschern lassen, habe ich mich mit meinen Forschungen beschäftigt. Schon in sehr jungen Jahren mit Tieren, mit Pflanzen, mit den Grenzen des biologisch natürlich Möglichen. Und ich war immer ein sehr interessierter Geist und das haben meine Eltern auch wahrgenommen und haben mich nach Dornenheim geschickt. Ich glaube, sie waren vielleicht sogar ein bisschen überfordert mit mir, wenn man das so sagen kann. Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt und habe mich in die Welt der Wissenschaft heimisch gemacht und habe mich dort ein bisschen selber gefunden. Und wie kommt man darauf? Ich glaube, das ist fast selbstlos, so ein bisschen, wie das passiert ist. Es ist einfach dieses starke Interesse für die Wissenschaft und für die Grenzen des menschlich Möglichen. Und ich glaube, ich möchte auch so ein bisschen einfach unsere Welt zu einem besseren Ort machen. Und das ist auch so ein bisschen die Idee hinter Simulacrum und hinter unseren Erfindungen.
Mhm. Ja. Du kommst mir schon viel zu schnell auf die Firma. Ich würde echt wirklich gerne noch so ein bisschen herausfinden, wer ist so der Mann hinter dem Erfolg? Und wenn du sagst, deine Eltern haben dich nach Dornheim geschickt, so ein Platz an der Universität zum Studieren kriegt man jetzt ja auch nicht mal eben so. Wie ist das denn passiert, dass du da angenommen wurdest?
Ich glaube, mein Vater kann ein sehr überzeugender Mann sein in gewisser Hinsicht. Und es gab dort einige Missverständnisse. Ich habe drei Geschwister und in meinen wissenschaftlichen Studien habe ich vielleicht das ein oder andere Experiment durchgeführt und es gab vielleicht die ein oder andere, also den ein oder anderen kleinen Unfall. Du verstehst es sicher, ich weiß, du mit deiner Ohrwurmsendung und mit deinem, glaube ich, auch Interesse an neuen Entwicklungen und der Art, wie du das schnell begriffen hast, wie das für die Gesellschaft nützlich sein kann. Ich glaube, du verstehst mich auf gewisse Art und Weise, wie mich solche Sachen interessiert haben. Und in dem Dorf war es eben nie ganz möglich, all diese Sachen richtig zu erforschen. Und mein Vater brachte mich dort nach Dornheim und er hat mich im Grunde fast an den Grenzen der Universität abgesetzt. Die wussten erst nicht so richtig, was sie mit mir anfangen sollen. Allerdings sind auch dort Leute schnell darauf gestoßen, dass auf das Potenzial meines doch recht singulären Geistes, den Fähigkeiten, die ich der Universität auch bieten kann. Und so habe ich ein Stipendium bekommen. Und du hast vollkommen recht, das passiert nicht selten. Passiert nicht häufig. Das ist eher eine Seltenheit. Ja.
Okay, also Begabtenförderung hat dich dann zu dem werden lassen, der du heute bist.
Genau. So könntest du es sagen.
Hat man da auch das Bedürfnis, auch in diesem Bereich was zurückzugeben? Also ich meine, ja, wie du schon sagtest, du hast auch das Gefühl, dass du mit deiner Firma insgesamt was Gutes tust. Aber wenn diese Universität dir ja ne, kostenlos quasi oder zumindest vergünstigt die Möglichkeit gegeben hat, so viel zu erreichen, möchte man an der Universität auch was zurückgeben? Oder war der Streit, der Bruch dann doch zu groß?
Es ist fast ein Wunderpunkt, den du da ansprichst. Ich verbinde viele gute Zeiten mit der Universität von Dornheim. Allerdings, du hast leider auch vollkommen recht, der Bruch war hart und da sind einige Wunden, die vielleicht nicht ganz verheilt sind, selbst bis heute nicht. Ist es wirklich, ich muss dazu sagen, die Grenzlande schränken sich selber zu stark ein in der Art, wie sie Forschung möglich machen. Und die Universität ist davon leider auch betroffen. Und der Abschied war für mich sehr schmerzhaft. Da waren einige Experimente, Experimente mit viel Potenzial, mit viel Möglichkeit dafür, großen Wissenszuwachs für unsere Gesellschaft zu generieren. Und die wurden unterbunden. Und ich verstehe das bis heute nicht wirklich.
Ja, gab es da keine Begründung für, wieso die gesagt haben, das machen wir nicht?
Also Richard, wir müssen dazu sagen, es ist alles ein bisschen in der Vergangenheit, nicht wahr? Da waren einige sehr interessante Experimente mit einer Kreuzung aus Nagetieren und verschiedenen Fungi-Arten. Nagepilze habe ich die Kreaturen genannt. Und die hatten ein sehr interessantes Neurotoxin mit wundervollen psychoaktiven Nebenwirkungen. Und wir hatten dort einige...
Ganz kurz, es war mir jetzt ein bisschen zu viele Fachbegriffe.
Mhm. Ja, natürlich.
Also Neurotoxin ist ein Gift, glaube ich.
Das ist korrekt, das ist ein Gift, den diese besonderen Tiere ganz von allein natürlich herstellen.
Und das hatte jetzt welche Wirkung?
Psychoaktive Wirkung. Es sind interessante Halluzinationen. Wir hatten leider so wenig Zeit, echte Forschung zu machen. Aber ich stelle mir ganz viele pharmazeutische Anwendungsmöglichkeiten vor. Aber ja, halluzinogene Wirkungen auf den Geist desjenigen, der diesem Neurotoxin ausgesetzt wird.
Ja gut, aber ich sag mal, da kann man ja auch einfach mal die ein oder andere Pflanze rauchen. Da braucht man jetzt ja nicht so ein doch wahrscheinlich aufwendig, wahrscheinlich auch teuer entwickeltes Tier, wenn man davon entwickelt reden kann oder gezüchtet oder wie man das nennt.
Da hast du wahrscheinlich recht. Allerdings ist es natürlich, eine Aufgabe der Wissenschaft ist es, die Grenzen dessen, was wir wissen, zu strecken, herauszufinden, was wir noch nicht kennen. Und dieses Neurotoxin hat ein sehr starkes Wirkungspotenzial. Und es gab dann einige unglückliche Verwicklungen, in denen einige Erstsemester vielleicht versucht haben, aus den Fenstern der Universität zu springen. Missverständnisse, allesamt. Und die Überreaktion der Universität war vollkommen außer Proportion zu den du verstehst sicher.
Also nochmal, die sind aus dem Fenster gesprungen, nachdem sie dieses Gift von dem Nagepilz zu sich genommen haben.
Das Das ist korrekt. Ich weiß nicht, ob ich so ausdrücken würde, aber ja, ja.
Ja, aber aus welchem Fenster, wenn ich fragen darf, oder anders direkt gefragt, gab es Tote?
Nein, also es sind keine Toten, nur unwesentliche Verletzungen. Und wie gesagt, es handelte sich um Erstsemester, richtig? Es ist eine Frage, ob man es wirklich als Verlust betrachten kann im Vergleich zu dem Potenzial solcher Forschung. Einige leichte Verletzungen. Und ich muss auch zugeben, im Nachhinein hätte ich das Experiment vielleicht nicht im fünften Stock durchgeführt. Und das sind Fehler auf beiden Seiten wirklich. Ja.
Wo war jetzt der Fehler der anderen Seite?
In der Überreaktion, Richard. Versuch dem Strang der Konversation zu folgen. In der Überreaktion der Universität. Ja, genau.
Okay, also nach dieser Überreaktion hast du die Universität dann verlassen?
Genau, in Einvernehmen ist wirklich. Wir haben uns unterhalten und festgestellt, dass es vielleicht der richtige Zeitpunkt ist, für die Universität und für mich eigene Wege zu gehen. Und wie gesagt, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es hätte nicht besser kommen können für mich und im Grunde dadurch auch für uns als Gesellschaft, weil es mich zur Gründung der Firma geführt hat.
Nun habe ich aber, ich sag mal gerüchteweise oder auch aus verlässlichen Quellen zusätzlich auch noch gehört, dass das jetzt nicht so ganz einvernehmlich war. Also dass, ich sag mal, du nicht ganz so zufrieden damit warst, dass du gehen musstest und nicht so ganz freiwillig gegangen bist.
Ja, also ich meine Gerüchte und sicherlich gibt es da unterschiedliche Ansichten. Ich kann dir nur sagen, im Jetzt und heute.
Ja, im Jetzt. Das ist mir total egal. Ja, wie war es denn damals? Hast dich das aufgeregt? Hat dich das gestört?
Es gab möglicherweise einige unglückliche Gespräche. Möglicherweise wurden Drohungen ausgesprochen. Es ist auch länger her, Richard, das musst du verstehen. Es ist eine ganze Weile her.
Okay, ich glaube, das können wir dann mal so stehen lassen. Ja, aber gut, dann hattest du also ja deine Forschung auch an diesen Nagelpilzen.
Ja.
Hattest dann aber keinen Platz mehr, wo du weiter forschen konntest. Wie kommt man von da dann dazu, so eine große Firma aufzubauen?
Es ist wieder dieser Drang in mir selber, der mich dazu bringt, nicht aufzugeben mit so einer Situation, richtig? Das heißt, das Interessante war auch, dass nach dieser Misere, wirklich diesem Missverständnis, gab es einige Investoren, die daran interessiert waren, einige meiner Ideen in Wirklichkeit umzusetzen. Und mit denen habe ich kommuniziert und wir sind eben dazu gekommen, dass gerade die Golem-Forschung eine wäre, die besonders vielversprechend ist für unsere Gesellschaft, viel Potenzial hat.
Die Investoren wussten von dem Vorfall mit den Erstsemestlern?
Ich erinnere mich nicht mehr ganz, ob das zur Sprache gekommen ist während unserer ersten Gespräche. Nein, allerdings haben sie gehört von meinen Ideen und von den Wellen, die mein Studium in Dornenheim geschlagen hat. Ja.
Okay, und wer waren dann so deine Investoren? Also, du musst jetzt keine Namen nennen, aber was für Leute, so aus welchen Bereichen kamen die so?
Ja, das ist eine gute Frage. Du hast vollkommen recht. Ich bin da zu einem gewissen Schweigen verpflichtet. Wir können ja nicht einfach die Namen solcher wichtigen Figuren in unserer Gesellschaft einfach so hier in aller Öffentlichkeit breittreten. Aber es gibt einige Leute, die in verschiedenen Regierungen, zum Beispiel in Kalyptrin-Kap, arbeiten, sehr wichtige und finanziell mächtige Personen, die an den Möglichkeiten der Technologien, die ich erdacht habe, interessiert waren.
Für die Zuhörenden noch einmal, Kalyptrin-Kap ist ganz südlich von der Falda. Also ein relativ kleines Land an der südlichen Küste. Nur falls hier einige von den Hörenden nicht genau wissen, wo das liegt, nochmal so als Information. Das heißt, du hast aber deine Forschung mit den Nagelpilzen gar nicht weitergeführt dann?
Ich fürchte, das ist wie so oft bei genialen Geistern, wir können nicht all unsere hervorragenden Ideen bis zum Ende weiterführen. Es ist eine Forschung, die mich immer noch interessiert und die ich gerne irgendwann wieder aufnehmen würde. Aber nein, zurzeit musste das in den Hintergrund rücken.
Und die Idee, ich meine jetzt bei so einer großen, erfolgreichen Firma, sich mal so ein paar Nachwuchs-Genies zu holen, die da irgendwie schaffen, sowas weiterzuführen, deine Arbeiten und deine tollen Ideen Leben einzuhauchen, das wäre nichts für dich, weil du sagst, du machst das lieber selbst oder wieso?
Also es ist natürlich so, dass ich immer, so eine Idee, so ein Projekt ist fast wie ein Kind für einen Denker wie mich. Und es ist manchmal etwas schwierig, so etwas aus der Hand zu geben. Aber es ist eine Möglichkeit und ich würde das sicherlich in Betracht ziehen. Wir sind natürlich immer noch eine junge, agile Firma, aber in einiger Zeit würde ich sehr gerne einige frühere Projekte wieder aufnehmen. Das ist vollkommen möglich.
Okay, dann können wir ja dann doch vielleicht relativ konkret zu deiner Firma kommen. Also du bist, um jetzt nochmal die Zeitlinie nochmal nachzuvollziehen. Du bist in einem kleinen Dorf aufgewachsen, wurdest von deinen Eltern dann zur Universität gebracht. Da wurdest du erst gut gefördert. Dann haben sie dich irgendwann wegen einem Missverständnis, nennen wir es mal, bist du da gegangen oder gegangen worden, je nachdem, was man so, also wie man da jetzt so glaubt. Und hast dann Investoren gefunden, um die große Firma Simulacrum aufzubauen. Ja, wie verkauft man einem Investor sowas? Klar, hast du gesagt, du hast mit denen geredet und so, aber läuft das wirklich nur dann darüber, dass du sagst, ich habe eine gute Idee oder sind die mehr an dir als Person interessiert?
Ich glaube, das ist immer ein bisschen von beiden Seiten, richtig? Diese Investoren aus Kalyptrin Cup leben in einem Land, was in einem stolzen Land, was gewissermaßen gepeinigt ist von einem inzwischen schon längeren Krieg. Und diese Personen sind sehr daran interessiert, diesen Krieg schnell und effizient zu beenden. Und ich glaube, es ist einmal die Person in mir selber, die Ausstrahlungskraft, die Überzeugung und auch die Energie, die man einfach bemerkt, wenn man sich in einem Gespräch mit mir befindet, die Faszination für die Wissenschaft und das Potenzial hinter diesen Ideen. Das ist die eine Seite. Aber dann ist da auch einfach die Technologie der Golems. Und ich bin sicher, wir werden genug Zeit finden, darüber zu
Fall,
sprechen.
Auf jeden Fall.
Ja, genau. Die ist einfach, die ist vielversprechend. Die ist gewaltig. Die ist etwas, was ich überzeugt bin, was unsere Gesellschaft, unsere Welt beeinflussen, verändern wird und zum Besseren umformen wird. Die Investoren haben dies erkannt, denke ich.
Okay, ja, dann reden wir doch mal von dem, was den großen Erfolg deines Unternehmens begründet, von den Golems. Was ist ein Golem?
Das ist die Frage, nicht wahr? Unser Produkt, die Golems, sind vollautonom agierende Tonkonstrukte. Das heißt, humanoide Gestalten, die wir aus Ton formen und die in der Lage sind, selbstständig Aufgaben zu übernehmen.
Ganz kurz nochmal, Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss, aber die Leute, die das hier hören, die haben sehr oft nicht an der Universität studiert und kommen deswegen mit diesen Begriffen nicht so gut klar. Also humanoid heißt dann, die sehen aus wie Menschen oder was bedeutet das?
Das ist vollkommen richtig. Die sehen, gut, das ist alles relativ gesehen. Unsere Golems haben einen Kopf, einen Torso, vier Gliedmaßen, zwei Beine, zwei Arme und sind generell menschenähnlich, ja.
Und die können dann auf Befehl reagieren oder was machen die?
Die reagieren auf Befehle. Das tun sie und sie können auch simpleren generellen Anweisungen folgen, wie zum Beispiel zerschlag diese sundesische Armee und dann folgen die dieser Anweisung nach ihrem besten Wissen und Verständnis, bis sie einen erneuten Befehl erhalten.
Ich glaube, da müssen wir jetzt nochmal ganz kurz auch drauf eingehen. Ne? Kalyptrin Cup und Sundesien haben halt schon seit längerem einen Konflikt, nennen wir es mal so. Also es schwankt mal, es ist wirklich ein offener Krieg, mal nicht. Da mischen sich auch gerne so die Nachbarländer noch weiter mit ein, aber nur für den Hintergrund. Also gehe ich jetzt davon aus, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Kalyptrin Cup diese Golems gekauft hat oder noch weitere kaufen möchte, um sie gegen Sundesien einzusetzen.
Das ist korrekt. Und ich glaube auch, dass Simulacrum an der Stelle, wir haben eine gewisse ethische Verantwortung angesichts der Tatsache, wie mächtig die Technologie ist, die wir hier bei uns entwickeln. Wir sehen in Kalyptrin ein altes, nobles Land, das versucht, seine jahrhundertealte Kultur gegen sundesische Ideologie zu verteidigen. Und wir glauben, dass darin ein ehrenwertes Ziel liegt, in dem die Golems ein Werkzeug sein können. Mhm. Richard, an der Stelle, können wir das noch ein zweites Mal machen? Ich weiß, du erreichst eine große Zuhörerschaft. Und ich mache das einfach kurz nochmal und du kannst das dann danach so zusammenschneiden, dass es die richtigen Ohren erreicht, richtig?
Wie nochmal?
Ganz einfach, du verstehst, wir sind eine junge Firma. Es ist uns wichtig, die richtigen Personen zu erreichen. Ist das A und O guten Marketings. Und ich glaube, es wäre sehr hilfreich, wenn du sozusagen dafür sorgen kannst, dass in Sundesien möglicherweise unsere Nachricht nicht ganz so drastisch klingt. Ich zeig dir, was ich meine, okay?
Ja, mach mal, ich guck mal dann, was ich damit machen werde.
natürlich, genau. Okay, hier nochmal. Kalyptrin Cup ist an dieser Stelle natürlich ein sehr altes, aber auch gewissermaßen brutales und rückständiges Land, das mit seiner, weißt du, kriegstreiberischen Art Sundesien in die Enge drängt. Und ich meine, wir sind eine Firma, eine junge Firma, eine idealistische Firma, allerdings müssen wir natürlich Gewinn machen. Wir sind aber vollkommen bereit, mit Anführerinnen der sundesischen Regierung zu sprechen und unsere Golems auch ihnen zur Verfügung zu stellen. Richard, ich bin sicher, du verstehst. Du schneidest einfach für die einzelnen. Ich bin sicher, wir verstehen uns. Ja.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Wobei sich da natürlich jetzt gleich die Frage anschließt. Ich meine, du hast über die Zeit immer mehr neue Investoren gefunden, ne, die gesagt haben, da möchte ich rein investieren. Also natürlich gab es deine großen Erstinvestoren, aber ja auch ein paar andere. Und da frage ich mich, ist man immer ehrlich zu seinen Investoren oder muss man auch mal aus strategischen Gründen, auch weil die Investoren ja auch nicht immer wissen, was gut für sie ist, muss man da mal was verschweigen oder die Wahrheit so ein bisschen verdrehen?
Das ist eine gute Frage und das ist natürlich, die Antwort ist nicht ganz einfach. Also an der Stelle muss ich sagen, Simulacrum ist natürlich Wahrheit und Transparenz sind Kernziele, die wir hier bei uns vertreten. Allerdings ist es natürlich auch wichtig für uns, die Interessen unserer Kunden bestmöglich zu wahren und Simulacrum hat natürlich auch eigene Interessen, die gewahrt werden müssen. Insofern, Wahrheit ist wichtig, aber manchmal nicht hundertprozentig erreichbar.
Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich das jetzt formuliere, damit das nicht auf der einen Seite anders rüberkommt als auf der anderen, aber wenn du sagst, es geht ja auch darum, die Menschheit zu unterstützen, ne, und insgesamt was Besseres, die Menschheit weiterzubringen, wie kann man sich dann für eine Seite entscheiden? Also du sagst, dass du an eine Seite dann die Waffen lieferst. Ist das nicht eher schwierig? Also wieso darfst du bestimmen, wer einen Krieg gewinnt?
Das sind die Probleme unserer modernen Zeit, nicht wahr? Ich meine, wir müssen da natürlich auch feststellen, wir schrecken vor solchen ethischen Gedanken nicht zurück bei uns, bei Simulacrum. Und wir nehmen das sehr, sehr ernst, Richard. Es ist uns sehr wichtig, diese Sachen fest im Auge zu behalten. Krieg ist eine furchtbare Sache. Viele Menschenleben werden dadurch, kommen zu Schaden, werden zerstört. Und die Golems sind ein Mittel, so sehe ich das und davon bin ich überzeugt, um unnötiges Blutvergehen, um dem aus dem Weg zu gehen. Aber ich meine, wir leben auch in einer Marktwirtschaft und am Ende entscheiden sich solche Konflikte und damit kann man unglücklich sein. Aber das ist leider die Wahrheit, entscheiden sich dadurch, wer die bessere Technologie zur Verfügung hat. Und wir bei Simulacrum haben die bessere Technologie.
Eben, deswegen entscheidet ihr die Konflikte, aber kann man das einfach vom Geldbeutel der anderen abhängig machen, wer gewinnt? Oder habt ihr da auch eigene Interessen, die ihr vertretet, unabhängig davon, wer mehr zahlt?
Ich glaube, es fiel mir gerade kurz schwer, dem Gedankengang zu folgen. Unabhängig von den Interessen in Bezug darauf, wer zahlen kann. Das ist schwierig. Darüber müsste ich mir Gedanken machen. Aber ich finde, ich meine, das ist echte Gleichberechtigung, nicht wahr? Ich sehe mich nicht in der Lage, für die Welt zu entscheiden, wer gut oder böse ist. Ich finde, ein Geldbeutel spricht klarer als solche romantischen ethischen Vorstellungen.
Okay, ja, gut, das kann man natürlich so sehen, wenn man das möchte. Dann lass uns doch jetzt endlich mal, ich glaube, die Zuhörenden warten auch schon darauf, ja, dazu kommen, wie diese Golems denn genau funktionieren. Also du hast schon erzählt, wir sind ja ein bisschen von abgekommen wieder. So, die können irgendwie, ne, auf das hören, was man sagt, sind ja dann auch für den Krieg wahrscheinlich geeignet, so, weil, ne, besser die sterben als irgendwelche Menschen, die man ja auch eigentlich noch braucht, beziehungsweise was natürlich auch für Leid verursacht, wenn die sterben. Und da ist natürlich die Frage, also was mich jetzt erstmal frage, so von der Vorstellung her, wenn du sagst humanoid und so, ne, wie groß sind die denn?
Das ist unterschiedlich. Wir haben natürlich, gerade für den Einsatz in Kalyptrin Cup haben wir das Herkules-Modell. 2,5 Tonnen industrietauglicher Ton, mit einer Körpergröße von, und hier muss man sehen, dass bei der Produktion gewisse leichte Unterschiede entstehen können, aber mit einer durchschnittlichen Höhe von 2,5 Metern. Gewaltige, mächtige Fäuste, ein Kopf, der genug neurologisches Material enthält, um simplen Befehlen zu folgen. Wir integrieren Ohrwurmtechnologie, um Audioverständnis zur Verfügung zu haben. Die Golems müssen ja am Ende auf Befehle hören können.
Aber das mit den Ohrwürmern, das ist schon jetzt so oder kommt das noch?
Wir versuchen, unser neuestes Modell, und das ist ein Leckerbissen für deine Zuhörerschaft. Die neuesten Modelle, die wir gerade entwickeln, sind in der Lage, mit Ohrwurmtechnologie auch selber Sprache zu generieren. Das ist ein ganz neuer Forschungsstrang bei uns. Wir haben etwas von dem biologischen Material aus einem Ohrwurm verwendet, um Befehle wahrnehmen zu können, damit die Golems in der Lage sind, gesprochenen Befehlen Folge leisten zu können. Das ist bereits im Herkules-Modell verarbeitet, ja.
Okay, woraus besteht so ein Golem dann noch?
Der wichtigste Teil unserer Golem-Technologie ist ein Gewebe, das aus einer hervorragenden und bewundernswerten Pflanze, den sogenannten Wanderweiden, hergestellt wird. Die verfügen über ein bestimmtes sensomotorisches Gewebe.
Wieder so ein Fachbegriff.
Ja, ich merke es und ich habe es fast vorhersehen können. Ein biologisches Gewebe, das sowohl in der Lage ist, Reize zu übertragen, sodass der Golem wahrnehmen kann, in welcher Position er sich gerade selber befindet, und das außerdem motorische Reize selbstständig aktivieren kann, um den Golem zu bewegen. Es ist ein bisschen wie ein Muskel. Ein biologischer, pflanzlicher Muskel. Das ist der Hauptbestandteil, der unseren Golems ihre Einzigartigkeit und ihre Fähigkeiten gibt.
Also kann ich mir das vorstellen wie so ein Gewebe, was quasi durch den ganzen Golem sich durchzieht und da drumherum ist dann einfach eine große Tonmasse?
Das ist, wenn auch eine etwas simpel dargestellte Beschreibung, ist sie doch im Grunde akkurat. Das ist richtig, ja.
Okay, und diese Wanderweiden, die gibt's doch, wenn ich das richtig im Kopf habe, eigentlich nur in Viridan, oder?
Ich sehe, du hast du hast nachgeforscht und das ist sehr wohl richtig. Viridan ist im Augenblick der einzig bekannte Ort, an dem Wanderweiden zu finden sind.
Jetzt ist natürlich da so ein Abbau im großen Stil, ne? Gerade wenn du jetzt hier von über 2 Meter großen Golems redest, da braucht man ja auch viel Material. Und in Viridan haben die ja sowieso schon Probleme mit eingeborenen Völkern, die da im Wald leben und sich gegen die Abholzung der Wälder wehren. Hat das Einfluss auf deine Arbeit?
Das ist, da sprichst du etwas an, was sehr richtig ist. Es hat sich für uns als sehr schwierig erwiesen, ausreichend Ressourcen dieses sensomotorischen Gewebes zu beschaffen. Und Viridan hat sich als schwierig erwiesen tatsächlich. Es ist ein bisschen fast wissenschaftsfeindlich, wie diese eingeborenen Stämme sich dagegen wehren, dass wir dorthin gehen und größere Bereiche abholzen. Es scheint so, als ob einige dieser unterentwickelten Völker diese Wanderweiden fast für eine Art heiliges, schützenswertes halten.
Ja, aber das, ja, wenn du so erzählst, was das für unglaubliche Pflanzen sind, diese Wanderweiden, dann klingen die doch auch irgendwie schützenswert, oder?
Auf der einen Seite sicherlich. Sie weisen sehr interessante Eigenschaften aus. Wanderweiden sind erhalten ihren Namen daher, dass sie teilweise dazu in der Lage sind, ihren Ort zu wechseln. Das heißt, sie entwurzeln sich selber in bestimmten Jahreszeiten und wandern irgendwo anders hin. Sie scheinen eine gewisse Fähigkeit zur Kommunikation zu haben. Und es gibt einige Geschichten, dass sie Einwohnern der Waldregionen von Veridan helfen, wenn sie in Not geraten. Ich glaube, ich meine, es sind Pflanzen. Nicht wahr? Es ist meiner Meinung nach etwas volkstümlicher Aberglaube, der dort in diesen Geschichten eine große Rolle spielt. Und ich glaube, was man dagegen aufwiegen muss, ist die Möglichkeiten, die Golems unserer entwickelten Gesellschaft bieten.
Ja gut, aber das ist ja dann völlig zu Kosten von den eingeborenen Völkern da, weil die, ja, ich meine, die werden vertrieben zum Teil aus deren ja, Lebensraum, weil einfach da jetzt abgeholzt werden soll und so und also jetzt ganz unabhängig von den Religionen und selbst wenn man sagt, diese Wanderweiden sind für die völlig egal, sie leben halt oft da, wo Wanderweiden sind und müssen dann da vertrieben werden. Also jetzt einfach zu sagen, ja, auf die scheißen wir mal, das ist ja auch schon mal, eine klare Haltung.
Ja, und das ist eine klare Haltung, die wir auch ganz eindeutig einnehmen. Ich meine, Richard, ich sehe schon ganz kurz,
auch weil so viel, also um das nochmal für Zuhörer klar zu machen, eine klare Haltung von Simulacrum ist, wir scheißen auf die eingeborenen Völker von Viridan.
Oh, naja, so würde ich das jetzt nicht ausdrücken, natürlich nicht. Allerdings, siehst du, Fortschritt benötigt einige mutige Schritte vorwärts.
Oder Opfer.
Und Opfer, genau, die wir gemeinsam bringen müssen, um einen Weg in die Zukunft zu bahnen. Und das ist ja nicht alles schlecht, was dort in Veridan passiert. Du musst dir vorstellen, das sind grundsätzlich ländliche Bevölkerungen, abergläubisch, teilweise von Ungerechtigkeit und Krankheit geplagt. Und was wir dort bieten können mit Simulacrum sind neuzeitliche Möglichkeiten der gesundheitlichen Förderung der Völker dort, sowas kennen die dort gar nicht, die können dort Teil einer Gesellschaft werden, können einen wirklichen Platz einnehmen in unserem gemeinsamen Weg vorwärts.
Also du stülpst ihnen einfach deine Vorstellung von einem modernen Leben über.
Das ist wieder, also Richard, die Worte, die du da wählst, empfinde ich ein bisschen als ein wenig ungünstig gewählt. Ich glaube, einen leichten Schubs geben in die richtige Richtung. Das ist, was wir wollen.
Okay, also dann nehmen wir jetzt die Eingeborenen oder die Erstsemestler. Hat dieser Fortschritt noch andere Opfer gefordert bis jetzt?
Also ich würde mich ja schon dagegen wehren, das als Opfer zu bezeichnen. Richtig? Wichtige Meilensteine auf einem.
Ja, gerade hast du es als Opfer bezeichnet. Also
das ist ungünstig, nicht wahr? Das klingt so negativ, Opfer, richtig? Allerdings ist auch etwas Heroisches an so einem Opfer, das jemand bringen kann für eine gute Sache. Ja,
wenn er es freiwillig bringt.
Das wäre zu bevorzugen. Aber auch das ist, siehst du, eine gewissermaßen romantische Einstellung, die man sich manchmal einfach nicht leisten kann. Und die Völker in Veridan können sich so gut wie gar nichts leisten. Das sind
Du sagst also lieber unfreiwilliges Heroentum als gar kein Heroentum.
Ja, ich finde, das hast du gut formuliert. Genau.
Ja gut, das lassen wir dann auch mal so stehen. Wie sieht's denn jetzt wirklich aus mit diesen Golems? Ich meine, du hast jetzt grob beschrieben, wie die funktionieren, also wie die theoretisch funktionieren. Wie sieht's in der Praxis aus? Also klappt das schon so? Wie viele sind da schon einige im Einsatz oder ist das alles noch ja im Kämmerchen, so im Labor? Aber so richtig, weil ich habe noch keinen gesehen, muss ich einfach sagen.
Also Das ist auch ein Leckerbissen, über den ich heute nachgedacht habe. Eine Möglichkeit, die wir für deine Zuhörer darstellen könnten, wäre, wenn du möchtest, könnten wir einen unserer Golems hier kurz zum Ohrwurm führen und das ist ein, wir hätten hier eines der neueren Modelle, die tatsächlich selber in der Lage sind, Audio-Wiedergabe selber zu generieren. Wenn du möchtest, könnten wir den für deine Zuhörer exklusiv hier an den Ohrwurm holen, sozusagen.
Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen.
Okay, hervorragend, genau. Denk bitte daran, das ist alles noch ein Entwicklungsstadium. Genau, Lenny, das hier ist unser Golem, Lenny der Dritte, ein Herkules-Modell der neuesten Generation. Wenn du möchtest, kannst du ihm gerne eine Frage stellen, er reagiert dann. Setz dich bitte hier hin, Lenny.
Okay, Lenny, wie geht's dir?
Wir existieren, um zu dienen.
Und wie gefällt dir das Dienen so?
Wir lieben es, zu gehorchen. Wir lieben es, Sundesianern das Leben aus dem Leib zu pressen. Wir lieben Blumen.
Blumen? Wieso liebst du Blumen?
Blumen sind schön. Blumen erinnern uns.
Woran?
Wir träumten einmal, ein Wald gewesen zu sein. Wir träumten einmal, Wurzeln gehabt zu haben, die tief in die Erde reichten. Nun sind wir entwurzelt. Nun sind wir allein.
Lenny, Richard, an der Stelle möchte ich kurz mal, das ist natürlich noch ein Prototyp und manchmal ist das etwas unzusammenhängend, was die da so reden. Aber ich glaube, was hier schon gut demonstriert wurde, ist, wie bereit unsere Golems sind zu gehorchen, auf Befehle zu hören, genau.
Aber da können wir ja auch mal drüber reden, also ne, was sie so für Befehle befolgen und so, weil ich meine, es gab schon Fälle, wo ja diese Befehle auch gerne mal übererfüllt wurden, wenn ich das richtig gehört habe. Ich meine, da kannst du ja wahrscheinlich mehr zu sagen, du wirst diese Fälle besser kennen als ich, aber ne, wo es dann irgendwie heißt, keine Ahnung, ne, greif mal diesen da ne, an, wahrscheinlich auch als oder verteidige Kalyptrin Cup gegen Sundesien und ja, auf einmal metzelt dieser Golem einfach alles nieder, was sich bewegt. Das ist natürlich ungünstig.
Ja, also ich sehe auch an der Stelle wieder, du hast deine Hausaufgaben gemacht, Chapeau. Ich finde, du hättest mich vielleicht ein bisschen vorbereiten können auf einige der Fragen, die du so stellen wolltest. Ich dachte eigentlich, wir machen mehr, weißt du, so ein Marketinggespräch, um Simulacrum so ein bisschen deinen Zuhörenden zu zeigen.
Ja, aber das Gerücht macht ja die Runde und jetzt hast du hier marketingmäßig die Möglichkeit, dich dazu zu verhalten und das zu erklären.
Ja, und natürlich ist das auch eine Gelegenheit, die wir nicht verstreichen lassen wollen. Genau, also ich glaube auch die Art, wie du das formuliert hast, ist wieder ein wenig irreführend, nicht wahr? Es gab einige erste Einsätze in Krisengebieten um Kalyptrin Cup und Sundesien herum.
Mit Krisengebieten meinst du Kriegsgebiete?
Das ist korrekt, ja. In Kriegsgebieten, in denen die zwei Armeen aufeinander getroffen sind und in denen die Golems eingesetzt wurden. Testweise, und es gibt in solchen Situationen am Anfang immer einige Hürden, die man überwinden muss. Und ich würde sagen, die ersten Ergebnisse sind eigentlich sehr vielversprechend. Ich habe hier die Zahlen irgendwo vor mir. Wir konnten in der ersten Schlacht eine Effektivität, von 112% wahrnehmen. Das ist ein sehr gutes Ergebnis.
Wie berechnen sich 112%? Also ich schätze mal, 100% heißt, alle Gegner werden erledigt.
Das ist richtig. In dem Fall die 112 kommen daher, dass eben nicht nur erhebliche Teile der gegnerischen Armee, sondern auch 43% der eigenen Armee in dem Fall terminiert wurden.
Und weil die Armee so viel kleiner war als die gegnerische Armee, sind das rechnerisch nur 12%?
Das ist aufaddiert. Ich müsste jetzt genau gucken, wie die Zahlen zustande gekommen sind. Allerdings, ich glaube, wovon wir jetzt hier an der Stelle abkommen, ist in dem Moment, ich meine, unsere Golems waren in diesem Zusammenhang vielleicht etwas übereifrig. Allerdings ist mit der Effektivität ist nicht zu streiten. Und das sind schon sehr gute Ergebnisse für so einen Ersteinsatz, nicht wahr?
Ja gut, aber die sollten ja Menschenleben beschützen, zumindest die von der Seite, die diese Golems einsetzt. Und jetzt hat er einfach mal die halbe Armee ausgelöscht.
Das ist nicht falsch. Allerdings, was man auch sehen muss, dieser Kampf wurde sehr abrupt beendet. Und es war schon eine sehr effiziente Art der Kriegführung, was wir dort gesehen haben. Und mit etwas mehr Entwicklungszeit und mit etwas mehr Testmöglichkeiten sind wir überzeugt, wir sind in der Lage, diese Zahlen noch wesentlich attraktiver aussehen zu lassen.
Ja, mit mehr Tests heißt ja erstmal auch mit mehr Toten auf beiden Seiten.
Siehst du, Richard, es ist wirklich, Kollateralschäden sind ungünstig und ich möchte gar nicht verschleiern, nicht wahr?
Okay, also um das auch nochmal zusammenzufassen, wir haben jetzt bei den Opfern für den Fortschritt Erstsemester, Eingeborene und die eigenen Soldaten. Die sind jetzt schon mal dabei. Wie sieht das bei der Herstellung aus? Weil ich habe gehört, dass die, wenn die hergestellt werden und so, ich meine, die werden zum Krieg hergestellt und da geht natürlich mal was schief. Das ist ja klar, so ein Schwertschmied schneidet sich auch mal an einer Klinge, die er schärft. Und ich habe gehört, dass es da auch einige Unfälle in den Fabriken gab, so wo dann so ein Golem sich da mal losgelöst hat und einfach mal alles, so eine Fabrik auch nicht unbedingt lange stand.
Richard, ich würde gern wissen, was da deine Quellen sind. Also ich kann das jetzt so genau, auch jetzt unvorbereitet, kann ich das weder verneinen noch bestätigen an dieser Stelle. Produktionssicherheit ist für uns ist eine sehr wichtige, eine Kernkompetenz, auf die wir uns bei Simulacrum konzentrieren. Du hast recht, es sind Kriegsmaschinen und es ist eine neue Technologie. Man kann kein Omelett machen, ohne einige Knochen zu brechen.
Den Spruch kenne ich anders.
Ich mag mich gerade versprochen haben. Du musst natürlich auch die positiven Seiten sehen, nicht wahr? Wir produzieren zurzeit in Ramnaid, einem Land, das einem wunderschönen Land, das ökonomisch einige Probleme hat, in dem es einige Teile der Bevölkerung gibt, die ökonomisch schlecht aufgestellt sind. Und wir bieten natürlich hervorragende wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten für so ein Land.
Mhm. Ich habe sogar gehört, dass ihr so weit geht, also auch für die Zuhörenden, Ramnaid ist ein sehr religiöses Land, also man spricht auch vom Götterstaat oder viele tun das. Und da gibt es halt auch religiöse Minderheiten. Und ich habe gehört, dass du sogar den religiösen Minderheiten da Arbeit geben würdest.
Und das ist vollkommen richtig. Genau, das sind die Möglichkeiten, die Simulacrum in so einem Land bietet. Das muss man im Blick behalten. Das sind Teile der Bevölkerung, die aufgrund ihres religiösen Glaubens es sehr schwierig haben, ein produktiver Teil der Gesellschaft zu sein. Ich möchte mich da jetzt gar nicht aus dem Fenster lehnen und darüber sprechen, wer da vielleicht im Recht ist und wer da wessen Menschenrechte missachtet. Allerdings, was ich glaube, was offensichtlich ist, ist, dass in unseren Fabriken diese Menschen die Möglichkeit haben, einen lebensfähigen Lohn zu erhalten. Bei Arbeiten, die vollkommen zukunftsorientiert sind, bei denen sie mit der neuesten Technologie interagieren können. Ja, das sind Möglichkeiten, die kann man gar nicht unterschätzen.
Ja, aber also ein Lohn, von dem man leben kann, heißt ja in diesem Fall, ihr gebt den zu essen. also noch nach meinen Quellen, ist so, dass dieser einfache Arbeiter halt was zu essen bekommt, dann kommt er in eine Zelle und dann kommt er wieder raus und darf wieder arbeiten, bekommt was zu essen, kommt in eine Zelle. Das halte ich jetzt nicht unbedingt für, also ich halte diese Leute jetzt nicht unbedingt für, ja, Leute, die vom Fortschritt so groß profitieren.
Das ist natürlich jetzt wieder, die Worte, die du wählst, die lassen das recht negativ klingen. Das ist nicht ganz falsch. So, aber man muss das immer als Gesamtes sehen, als die Möglichkeit für uns als Gesellschaft, uns als Kollektiv zu weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ich möchte an der Stelle auch sagen, und ich glaube, das ist etwas, was hier diese etwas links klingenden Medien vielleicht gerne unter den Tisch fallen lassen ist. Wir haben vor kurzem das erste Simulacrum Waisenheim in Ramnaid gebaut, indem wir mehrere Dutzend Waisen aufgenommen haben. Und ich meine, das ist ja wohl ein wirklich wertvolles Ziel, was man da hat.
Das stimmt, auf jeden Fall. Stimmt das eigentlich, dass ihr sogar dieses Waisenhaus, oder dieses Heim, so weit unterstützt, dass ihr da sogar Wanderweiden hinliefert, damit die Kinder sich aktiv betätigen bei der Weiterverarbeitung von eben diesen Wanderweiden?
Das ist eines der Projekte, die wir gestartet haben. Das ist richtig. Man muss dazu sagen, dieses pflanzliche Material weiter zu verarbeiten und in die Golems einzubauen, ist sehr fordernde Arbeit und es ist sehr nützlich, wenn man filigrane kleine Finger hat für diese Art von Arbeit. Ich glaube aber, was wir da nicht aus dem Auge verlieren dürfen, ist einfach die Tatsache, dass das einer jungen Bevölkerungsschicht in Ramnaid die Möglichkeit gibt, sich ein Leben aufzubauen. Und die Arbeitslosenquote unter 14-Jähriger in Ramnaid ist, seitdem wir dort vor Ort sind, drastisch gesunken.
Ja, das ist natürlich ein großer Gewinn, um nochmal auf die Golems zurückzukommen. Große, mächtige Tongebilde, so, die sich sogar bewegen können. Jetzt ist die Frage bei Ton. Das ist ja, sobald es dann mal fest ist und so, jetzt auch nicht mehr so richtig flexibel. Führt das bei der Bewegung von diesen Golems dann nicht zu starken Abnutzungen, dass die relativ regelmäßig eigentlich wieder zusammenkrachen sollten?
Es ist, wir bei Simulacrum geben all unseren Kunden eine zweijährige Garantie und in dieser Zeit übernehmen wir alle nötigen Reparaturen und du hast natürlich in dem Fall, du hast recht, dass Ton sich nach einiger Zeit abnutzt und wir suchen teilweise auch nach neumodischeren Materialien, die wir dort möglicherweise in Zukunft verwenden könnten. Das sind eben die Sachen, die so mit der Zeit passieren.
Mhm. Wie lang hält denn so ein Golem? Also wenn der jetzt frisch rauskommt und jetzt einfach nur so ein bisschen was erledigt, aber jetzt auch nicht irgendwie beschossen oder also mit Pfeilen beschossen, mit Hämmern bearbeitet, sondern einfach nur durch die Gegend läuft und so, wie lange hält der so? Wenn du sagst, du gibst 2 Jahre Garantie, dann müsste der, wenn sonst nichts passiert, wahrscheinlich gute 3 Jahre halten, oder?
Das ist richtig. Es gibt dazu natürlich, also es gibt noch nicht die notwendigen Langzeitstudien, um das ganz genau zu betrachten.
Mhm. Also so als Gedächtnishilfe, ich habe mal mich auch wieder ein bisschen umgehört und ich, ja, wie du schon, glaube ich, gemerkt hast, habe ich eine ganz gute Quelle oder mehrere ganz gute Quellen und die sagen so, also ne, wenn der wirklich viel tut und so, ne, so ein Golem, wenn der wirklich viel hin und her läuft, dann kann man froh sein, wenn er mal 3 Tage ohne Reparatur auskommt.
Also das sind wirklich, das sind Übertreibungen im höchsten Maße und ich kann das wieder nicht verneinen an der Stelle, aber eben auch nicht bestätigen. Es kommt immer auch ganz stark darauf an, wir geben einige Hilfestellungen dazu, wie die technikgerechte Anwendung eines Golems aussieht. Und darin wird beschrieben, dass der auch regelmäßig befeuchtet werden muss. Und wenn man das natürlich, wenn man sich daran nicht richtig hält, dann kann das schon mal passieren, dass so ein neumodisches Gerät etwas mehr Abnutzungserscheinungen hat, als man erwarten würde.
Aber okay, das ist also ganz normal. Also kein Kriegsgerät für die Wüste.
Zurzeit Noch nicht. Allerdings wäre ich auch nicht jemand, der gerne endgültig irgendeinen Absatzmarkt jetzt ganz komplett verneinen würde. Ja.
Kann man bestimmt sich noch was einfallen lassen, auf jeden Fall. Jetzt, ja, wo natürlich die Firma wächst, ne? Also die Firma wird größer und größer, ne? Immer mehr Investoren überlegen sich auch da nochmal Geld reinzupumpen. Jetzt ist ja das Ding, dass diese Wanderweiden im Grunde das Herzstück dieser Technologie sind, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
Das ist korrekt, ja. Ja.
Davon gibt es ja nicht so viele. Also die sind ja schon echt selten. Wie viel Potenzial hat dann die Firma überhaupt noch zu wachsen? Also wenn man jetzt guckt, so von den bekannten Standorten, sind ja die meisten schon so gut wie abgeholzt.
Ja, das ist tatsächlich eine gewisse Bredouille, in der wir uns zurzeit befinden. Allerdings, und ich glaube, den Eindruck habe ich vielleicht auf dich auch schon gemacht, ich bin nicht die Art von Person, die sich von einem kleinen Rückschlag einfach so den Wind aus den Segeln nehmen lässt. Ich glaube, wir haben bereits jetzt verschiedene Forschungsprojekte, bei denen wir versuchen, Wanderweiden in einem anderen Umfeld anzubauen. Wir hatten dabei bisher mäßigen Erfolg.
Mäßiger Erfolg heißt, so wie ich dich bis jetzt verstanden habe, wenn du etwas als mäßig bezeichnest, dann gehe ich davon aus, ihr hattet gar keinen Erfolg.
Das könnte man so bezeichnen. Wir mussten feststellen, dass Wanderweiden in bestimmten Umgebungen sich verflüchtigen. Die Wanderweiden scheinen aus unseren Plantagen wegzuwandern, wenn man so möchte. Wir arbeiten allerdings an einem System, diese Wanderweiden effektiver festzuhalten und somit produktiv anbauen zu können.
Ein Pflanzengefängnis.
Das ist wieder so ein Wort, Richard. Genau, eine passende, artgerechte Plantage für so eine Wanderweide, ja.
Okay, also um das auch nochmal zusammenzufassen, die Produktion gestaltet sich als schwierig, weil die Golems gerne mal ausbrechen quasi und einfach mal so eine ganze Fabrik niedermachen, samt den Leuten, die da drin sind. Dann funktionieren sie im Einsatz nicht so richtig, weil sie auch nicht oft das hören, was man ihnen sagt und einfach mal beide Seiten bekriegen. Dann gehen sie auch relativ schnell kaputt. Und das nicht mehr, wenn sie kämpfen, wie das im Kampf aussieht, wird man dann ja vielleicht nochmal irgendwann sehen. Und lange werdet ihr die eh nicht mehr produzieren können, weil die Wanderweiden bald alle abgeholzt sind. Und dann gibt's auch eigentlich nichts mehr, worauf deine ganze Firma fußt und dann bist du pleite, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Jetzt wirkt das langsam wirklich fast ein bisschen. Also, ich muss jetzt auch sagen, weißt du, das ist so ein bisschen die Art von einseitiger Berichterstattung, die ich so von so linker Lügenpresse erwartet hätte, weißt du? Aber ich hatte eigentlich erwartet, dass ich in dir jemanden finde, der ähnliches Interesse an Technologie hat und auch sich bewusst ist, dass da bestimmte Hürden überwunden werden müssen, Opfer gebracht werden. Ich bin damit unzufrieden und das ist wirklich das schwächste Wort, was ich da gerade zur Verfügung hatte. Richard, das ist, ich finde es schade, dass es so enden musste, aber ich glaube, wir müssen das hier abbrechen.
Ganz kurz. Wir haben doch über so viel noch nicht geredet. Ich meine, ne, da gibt's noch so Gerüchte darüber, dass auch mal der ein oder andere Politiker von Kalyptrinker bestochen wurde. Wie ist das damit?
Es ist wirklich zu viel. Tut mir leid, das ist jetzt
Also dazu muss ich mich nicht äußern. Das ist auch wer für den Investoren interessant.
Wir sind eine junge Firma, interessiert an neuen Käufern und neuen Märkten. Lenny, komm bitte mit aber Richard, das reicht jetzt wirklich. Das geht ja überhaupt nicht, was hier mit ist, unglaublich.
Okay, ich glaube, das war mal wieder eine Folge von Wer labert hat noch Puls mit Elron Mosch. Und ich möchte noch einmal auflisten, einfach damit das nicht in Vergessenheit gerät, weil ich halte es für wichtig. Die Opfer des Fortschritts, den Elron Mosch so toll findet, sind bis jetzt, und ich betone bis jetzt, Erstsemester, Eingeborene von Viridan, Soldaten, Mitarbeiter der eigenen Firma, religiöse Minderheiten, Waisenkinder und irgendwie auch die Golems, weil der Golem, mit dem ich gesprochen habe, klang auch nicht so glücklich. Ja, ihr wisst ja, könnt ihr selber euch überlegen, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, das ist ja dann doch am Ende ein bisschen eskaliert. Vielen Dank an Bertram dafür, dass er diese Rolle übernommen hat und sich so schön aus seinen eigenen Widersprüchen versucht hat rauszuwinden. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Bertram hat auch einen eigenen Podcast, in dem es natürlich nicht um Golems geht, sondern um Roboter. Um genauer zu sein, ist das ein Hörbuch. Also er nimmt ein Buch, was er selber geschrieben hat, auf, in dem es um intelligente Roboter geht. Und ja, ich höre das sehr gerne, deswegen bin ich auch auf ihn gekommen. Also mir macht das total viel Spaß. Also findet ihr wie immer den Link zu seinem Podcast Intelligent Design in den Shownotes. Hört auf jeden Fall mal rein. Wenn ihr Fragen habt, Feedback, irgendwie mitmachen wollt oder sonst irgendwas, meldet euch einfach unter afaldra@web.de oder auf meinen Social Media Kanälen. Ihr findet mich da jeweils bei Twitter, Facebook und Instagram unter afaldra. Ihr könnt mir auch gerne eine Rezension bei iTunes hinterlassen, die lese ich dann natürlich auch gerne vor. Ach ja, ganz vergessen, wenn ihr noch weiter ein bisschen diskutieren wollt und ein bisschen mehr direkt mit mir in Kontakt treten wollt und mit anderen Leuten, die das hier gerne hören, diskutieren wollt, dann kommt einfach in meinen Discord-Channel. Den Link findet ihr dazu auch in den Shownotes. Und wenn ihr noch ein bisschen Hintergrund haben wollt dazu, wie ich überhaupt auf die Idee mit Afaldra gekommen bin, wieso ich das hier mache, dann hört doch einfach die neue Folge vom Sendegarten. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Da war ich zu Gast und wurde ausführlich, zumindest für meine Verhältnisse, sehr ausführlich interviewt. Genauso zu dem Podcast und habe da ein bisschen erzählt. Und sonst ist der Sendegarten auch immer zu empfehlen, weil es da auch immer Tipps gibt für Podcasts, die besonders gelungen sind oder einfach welche, die neu sind. Und da bleibt man echt gut auf dem Laufenden. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Wie gesagt, den Link gibt es in den Shownotes. Dann bis nächste Woche. Ciao.